Hallo Aliona, danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, als erstes Dankeschön für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein und mit dir zu plaudern. Mein Name ist Aliona Bachmann, ich komme ursprünglich aus der kulturellen Hauptstadt von Russland, aus St. Petersburg. Lebe seit mittlerweile 7 Jahren in der Schweiz und versuche hier mit meinem Superteam von mypart.ch die Barrierefreiheit im Web voranzutreiben und erfülle auch meinen Kindheitstraum, sage ich mal so, als Videojournalistin bei Telebern.
Wann kamst du zum ersten Mal in Berührung mit Barrierefreiheit?
So, ja gut, also bewusst.
Bewusst.
Gut, genau, weil unbewusst ist wahrscheinlich, ja. Es ist, ja, immer, wenn man so denkt, irgendwie am Bahnhof oder in einem Geschäft oder wo auch immer. Aber bewusst, das ist wahrscheinlich schon der Zeitpunkt, wo wir mit 2 weiteren Kollegen unser Projekt gestartet haben. Das war vor 4 Jahren. Und da haben wir eben überlegt über die Barrierefreiheit der PDF-Dokumente. Und da haben wir ziemlich viel recherchiert und auch mit Betroffenen gesprochen und tiefer und tiefer und tiefer ins Thema hineingegangen. Und da war es mir schon wirklich bewusst, hey, es ist ein Riesenbedürfnis, etwas zu machen und ein Riesenpotenzial, wo man etwas auch optimieren könnte.
Aber noch vor den Gesprächen mit den Freunden, wann kam so das für dich persönlich, also kamen die auf dich zu oder wie war das dann so mit der Barrierefreiheit? Oder warst du am Morgen plötzlich aufgestanden und hast mal PDFs angeschaut und gedacht,
das könnte ich machen.
Wie war das? Wie?
Nein, ich muss sagen, ich bin eine Quereinsteigerin.
Cool.
Das ist schon nicht so, dass es wirklich irgendwie aus der Kindheit mitkommt, ja, oder von meiner Umgebung. Wirklich die Quereinsteigerin. Und von dem her kann ich wirklich auf diesen Zeitpunkt genau zurückschauen. Ja, und dann natürlich mit jedem Jahr, mit jeder Woche, mit jedem Tag immer wie mehr. Und mit jeder Person, mit welcher ich spreche, die eine Behinderung hat, dann, also das wird immer wie bewusster und immer wie wichtiger, habe ich das Gefühl.
Was fasziniert dich dann am Thema Barrierefreiheit, vor allem die digitale Barrierefreiheit?
Dass es für alle zugänglich sein könnte, aber nicht so ist im Moment.
An was scheitert es dann momentan?
Also ich habe das Gefühl, es gibt mehrere Faktoren. Man kann nicht sagen, es ist nur das.
Erzähl mir von diesen Faktoren.
Also das musst du mir eigentlich erzählen.
Ja, nein, aber ich kann ja dann ergänzen.
Also bei uns ist es so, dass wir eigentlich mehr auf die Arbeit von Behörden, von größeren Organisationen schauen und PDF-Dokumente. Das ist, also das eine ist die Barrierefreiheit im Web. Die Barrierefreiheit im Web, also die barrierefreie Webseiten, sagen wir, ja, zum Beispiel. Das ist das eine. Ich habe das Gefühl, dort hast du wie ein Feld, wo du das tatsächlich auch noch besser überprüfen kannst, besser spüren kannst. Und die PDF-Dokumente, es gibt unzählige PDFs im Web, aber das ist so wie ein Nischenprodukt auch gleichzeitig, ja, habe ich das Gefühl.
Ist es.
Eben. Und da muss ich jetzt noch kurz überlegen, ich habe den Faden verloren, warte kurz.
Was sind so eben, dass es erschwert, also welche Faktoren?
Genau. Und da habe ich das Gefühl, das eine fällt natürlich das Know-how, dass man das wirklich, also einerseits kann man sagen, ja, in einem Wort kann ich ein Dokument erstellen, da muss ich ja nichts wissen, das ist ja so, jeder Erstklässler kann das machen. Und andererseits merke ich, wenn wir ja bei den Kursen oder auch bei den Beratungen, merke ich, es ist eigentlich gar nicht so auch im Kopf. Also wenn eine Person beginnt, Leerzeile mit Enter einfügen, um ein bisschen Platz zu gewinnen das irgendwie zu formatieren, da kann man ziemlich schnell sagen, ja, da muss man die Gewohnheiten abbauen oder verändern, ja, wenn ich das so sagen kann. Und von dem her habe ich das Gefühl auch, das ist auch die Schwierigkeit, die Barrierefreiheit, das ist ein Prozess, das ist auch ein Lernprozess, was auch mit viel Verständnis und auch mit viel Zeit verbunden ist. Und wieso Verständnis und viel Zeit? Weil ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie auch mit einem kulturellen Wandel zu tun hat. Und das ist immer das Schwere.
könnte auch ein Faktor ein bisschen die Faulheit sein.
Faulheit? Ja. Könnte sehr gut sein.
Weil weil solange es ja nicht gebraucht wird, ja, muss man es ja auch nicht umstellen, ja, oder?
Also ich kann sagen, in diesen 4 Jahren habe ich so viele Gründe gehört, wieso man das gerade das nicht machen kann.
Erzähl mir 3.
Budget?
Ja, das ist... wir sind, was immer, egal was.
Genau. Eigentlich sind wir in der Schweiz.
Ja.
Aber das Budget wird immer genannt und... Also, wie kann ich das sagen? Wie kann ich das formulieren, dass ich keinem zu nahe trete? Ich habe das Gefühl, dass
ich kann das immer sagen, wenn es um irgendwas geht, ist es immer zuerst das Budget,
ja,
und dann die Ressourcen, die Manpower oder genau, die Womanpower.
Genau.
Wir haben niemanden, der Zeit hat, sich dort reinzuklären. Das genau, sind immer die 2 Totschlagargumente.
Und das wird ganz schön mit Prioritäten, ja, genannt, habe, ja, ich das Gefühl. Also im Moment haben wir andere Prioritäten, aber das Thema ist definitiv wichtig. Also das sind so Sachen, die ich eigentlich meistens höre. Und ich habe das Gefühl, man hat auch irgendwie vielleicht auch Angst oder zu viel Respekt.
Wegen dem digitalen Aspekt.
Ja, also weißt du... Also ich denke nicht, dass die Barrierefreiheit an sich schwer ist, aber bis du das umgestellt hast, bis du den Prozess umgestellt hast, das da brauchst halt du schon... Das ist eine
Mindset-Veränderung, oder? Also eine, genau, Mindset-Veränderung.
Genau. Und das, denke ich, das ist die größte Hürde. Also wenn man die Leute wie unterstützt und wie den Weg zeigt, wie kannst du wie den ersten Schritt machen, das ist ja eigentlich übrigens bei allem so, den ersten Schritt machen und dann macht man einfach weiter.
Ja, vor allem... Man macht den ersten Schritt ins Ungewisse manchmal. Und alles, was ungewiss, genau, ist, macht den Leuten Angst, oder?
Genau.
Aber das Know-how und die Möglichkeiten, es digital barrierefrei zu machen, wären ja da, oder?
Das ist so.
Was muss man dann denken, wenn man jetzt PDFs digitalisieren will und auch barrierefrei machen will, außer man bucht euch. Aha. Das ist schon so. Aber was braucht es?
Also ich habe das Gefühl, man braucht als erstes einfach gesunden Menschenverstand. Weißt du?
Ja, ich sehe das schon. Ja, ja.
Weißt du, ich überlege mir immer so, ja, der eine Weg bei einem Dokument ist, man macht einfach, dass man Zeit spart, schnell. Das sieht optisch gut aus. Im Hintergrund denkt keiner, wie das vorgelesen wird, zum Beispiel von einem Screenreader. Aber wenn du überlegst, wenn du schon mal die Augen schließt, also ich beziehe jetzt mich wirklich konkret auf die PDF-Dokumente und
Screenreader. Erzähl mir alles, du das bist also, du da.
Hört. Nein, aber eben, wenn du schon mal die Augen schließt und versuchst dir vorzustellen, wie ist dieses Dokument, ist es verständlich oder nicht, habe ich etwas klar formuliert oder nicht. Es sind bei einigen Dokumenten, ich gehe nicht mal auf die Struktur, ich schaue schon beim Inhalt. Weißt du, das ist schon eine Geschichte an sich.
Ja, und
ich habe das Gefühl, mit dem gesunden Menschenverstand verstehe ich das? Versteht meine Oma, die das liest, das? Versteht meine Schwester das? Weißt du? So, schon diese Fragen, die können schon einiges bei einigem helfen. Und dann das andere, auf die Regeln zu schauen. Es gibt ziemlich vieles, was man auch mit einfachen Mitteln machen kann, mit einfachen Schritten, was dann vielleicht auch im Alltag die Zeit auch erspart, wenn du das wirklich im Griff hast dann.
Weil eben, ich habe ja auf den Punkt Faulheit eingehängt.
Provokativ.
Ja, natürlich, ich bin ein Provokateur. Und das habe ich eben schon auch gemerkt, weil ich hatte mal mit einer Verwaltung zu tun. Und die haben mich angestellt und dann kam der Vertrag per PDF.
Mhm.
Und normalerweise bin ich ein bisschen frustriert, so, drücke es aber trotzdem aus und dann frage ich meistens meine Mutter, ob sie mir die IBAN und so reinschreibt. Und an diesem Punkt war ich mit dieser Verwaltung auch und habe dann gedacht, jetzt nehme ich mir trotzdem die Zeit und rufe der Verwaltung an. Und dann hat jemand abgenommen und gesagt, ich habe den Vertrag, aber momentan kommt mich niemand besuchen. Ich kann den alleine so nicht ausfüllen. Mhm. Und dann kam lange keine Antwort. Und dann so, ja,
wir... Panik ausgebrochen.
Panik ein bisschen. Und dann, wir suchen nach Möglichkeiten. Ja. Und dann kam ein halb barrierefreies Dokument. Ich konnte schon extrem viel reinschreiben. Darum, die Faulheit, solange es eben nicht sichtbar gemacht wird, dass es eben gefragt wird, müssen sie sich auch nicht verändern. Und darum wollte ich mit diesem Punkt Faulheit... So. Weil eben, es gäbe Möglichkeiten, ja. Ziemlich einfache. Ja.
Aber das ist so. Und andererseits habe ich das Gefühl, den Menschen kann man das auch nicht immer übel nehmen, weil einige kennen sich nicht mal mit dem Thema aus, weißt du, und die würden das vielleicht machen, aber haben gar keine Informationen. Obschon man kann sagen, ja, wir leben im 21. Jahrhundert und man kann die Informationen auch selber beschaffen, aber... Ich habe manchmal das Gefühl, im Arbeitsalltag hast du so einiges zu tun und so viel um die Ohren, dass du wie proaktiv das wirklich machen solltest und die Informationen aneignen solltest. Aber eben, da kommt auch, weiß nicht, Faulheit oder keine Kapazitäten.
Ja, auch. Und eben, die Seite hast du schön abgedeckt von der Verwaltungsseite her eben. Aber auch ich muss mich dann auch immer wieder fragen, rufe ich dort an, investiere ich Zeit, suche mir die Reibung oder sage ich einfach, ja, ein bisschen, ja, scheiß drauf, dann drücke ich es halt aus und frage, da ich keine Zeit habe, mich eine halbe Stunde mit der Verwaltung an einen Tisch zu sitzen, aber trotzdem muss es ab und zu gemacht werden, um wieder Sichtbarkeit zu generieren.
Oder noch ein anderer Aspekt. Schau mal, du kannst das noch irgendwie mit deinen Verwandten anschauen und das so irgendwie dann ausdrucken, unterschreiben, weiterschicken und so weiter und so fort. Was machen die Leute, die keine Angehörigen haben? Was machen die Leute, die das nicht unterschreiben, also ausdrucken und unterschreiben können, weil sie nicht mal wissen, wo das Feld ist?
Genau.
Das sind so viele Fragen, so viele Facetten. Und ich habe schon das Gefühl, da muss man wirklich proaktiver auf diese Themen zu gehen.
Und das macht ihr?
Das machen wir.
Was macht ihr? Erzähl mir mal von eurer Firma.
Eben das Proaktive, das will ich schon noch darauf irgendwie zu, das will ich schon auch noch erzählen. Ich finde das noch ziemlich wichtig, dass wir nicht einfach nach Regeln alles machen. Weißt, es gibt ja einige Unterlagen, man muss so und so machen, man muss die Seite so und so gestalten. Aber ich unterscheide für mich immer das Theoretische und das Praktische. Also das, was theoretisch...
Und was machst du lieber, das Praktische oder das Theoretische?
Ich verbinde das.
Du bist die Brückenbauerin.
Genau. Nein, weil all die Regeln, weißt du, als Beispiel Alternativtexte. Weißt du, du kannst ein Bild beschreiben mit keine Ahnung, 3000 Zeichen und da liest man und liest man und liest man und man wird nicht fertig. Und da steht immer noch nicht das, was auf dem Bild abgebildet ist. Oder du kannst irgendwas Kurzes schreiben und das funktioniert dann auch nicht. Weißt du, als kleines Beispiel. Aber ich lege ziemlich auch Wert, dass wir mit den Betroffenen sprechen, dass wir tatsächlich die Dokumente verschicken und sagen, schaut, wir haben eine neue Lösung erarbeitet, wie findet ihr das? Ist das nutzbar? Könnt ihr das tatsächlich brauchen im Alltag? Wirklich alles da anschauen? Und das finde ich eben das Faszinierende und auch das Spannende. Eben die Brücke zwischen der Theorie, zwischen dem Automatisierten und zwischen der Praxisanwendung, sage ich so.
Eben, ich brauche eben für die Vorlesefunktion, also ich mache PDF, dass es besser vorgelesen wird. Für was macht ihr sonst noch PDFs barrierefrei?
Eigentlich. eigentlich schauen wir, dass das Dokument auch nutzbar wird und zugänglich wird.
Also dass ich auch reinschreiben könnte.
Genau, genau. Es geht auch um die PDF-Formulare, es geht um die, auch um die visuelle Gestaltung. Also da sind wir immer vorsichtig, weil es gibt unendlich viele Corporate Design-Vorgaben, genau, wo du nicht einfach sagen kannst, mach mir jetzt aus diesem Hellblau ein Dunkelblau.
Dunkelblau wegen dem Kontrast.
Genau, oder? Genau, genau. Aber so irgendwie, dass die Dokumente dann wirklich von allen Seiten zugänglich sind. Und eben noch zurück zur Faulheit von Organisationen, von Behörden oder zu... Nein, Faulheit ist vielleicht noch ein zu böses Wort.
Ja, das darf aber, weißt ich du, sagen.
Aber so zur Zögerlichkeit, so sage ich mal.
Ja.
Wir haben eben eine Plattform entwickelt, wo man die Dokumente hochladen kann, dann werden sie von uns analysiert. Wir schauen, welche Elemente gibt es in einem Dokument. Du kannst nicht sagen nach Seitenanzahl, ah, das Dokument kann ich in 3 Stunden überarbeiten, weil das kann 3 Seiten Fließtext sein oder es können 3 Seiten mit Abbildungen, mit Tabellen, ja, mit allem.
Reinschreiben. Also
genau.
Namen, also die klassischen, oder? Namen, Doppelpunkt und dann käme der Name.
Genau.
Den muss ich reinschreiben. Und so,
und das funktioniert nicht, weißt du? So Sachen, ja. Von dem her muss man schon das einerseits automatisiert anschauen, andererseits auch manuell überprüfen. Weil auch bei diesen Alternativtexten, weißt du, wenn irgendein Fehler passiert, und Fehler können passieren, auch wenn Menschen unterschreiben. Eben, genau. Weißt du, da kann es sein, dass bei einem Bild, bei einer Abbildung oder bei einer Grafik irgendwas drinsteht, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Irgendwie Copy-Paste-Fehler und
einmal schnell machen.
Genau, wieder. Genau. Und das System zeigt das nicht mal als Fehler an. Von dem her schon wichtig. Und so, also mit diesem Vorgehen, mit der Plattform, dass wir das wirklich transparent und Schritt für Schritt machen, versuchen wir auch so eine Klarheit unseren Kunden dann auch zu schaffen, dass sie wissen, aha, wir können das schicken, wir haben eine Analyse oder wir machen eine Analyse mit den Punkten, die wir noch brauchen, mit den Punkten, die wir machen werden. Und so versteht man auch ungefähr, was ist der Stand meiner Dokumente. Weißt du, oder wenn man schon etwas im Quelldokument anpassen kann oder optimieren kann, dann sagen wir das auch immer eigentlich, weil uns geht die Arbeit nicht aus. Aber wenn man,
geht sie nicht aus?
Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich mal. Solange die PDFs im Web rumschwirren, dann haben wir schon noch einiges zu tun, sage ich mal.
4 Jahre bis jetzt in diesem Bereich,
genau,
tätig. Was waren die größten Aha-Erlebnisse?
Das ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich... Genau das, worauf ich jetzt so ziele für mich, die Brücke zwischen der Theorie und Praxis zu bauen, das Verständnis so, aha, wenn ich in einem System oder in einem Programm ein Dokument überprüfe und es ist alles, wird alles als korrekt angezeigt, muss ich nicht zufrieden sein damit, sondern muss noch manuell überprüfen und dann gibt es einiges, was noch angepasst werden soll. Das ist das eine. Und das andere, diese Kraft von den Menschen, wir haben, also das werde ich nie vergessen. Ich denke, in den ersten Monaten haben wir mit einer Frau gesprochen, die sehbehindert ist. Sie hat nur 2% Sehvermögen auf einem Auge und sie verwendet keinen Screenreader zum Beispiel.
Oh.
Und für mich war es so, wie? Das ist ja wie gar nichts. Ich hatte das Gefühl, sage ganz ehrlich, ein bisschen naiv, aber du siehst wie gar nichts. Ja. Und sie sagt, nein, ich sehe ja noch 2%. Weißt du, also sie verwendet schon Zoom, also Zoom-Möglichkeiten und so, genau, aber nicht den Screenreader. Also quasi mit dieser Kraft, die sie hat, macht sie noch das Beste.
Immer, und man kann auch mit 2% noch etwas erreichen, da kommt halt immer drauf an, man nur noch 2% oder man hat 2%.
Genau. Und das ist das Größte, was mich auch, ich kriege gleich Hühnerhaut, was mich gleich berührt auch, weil ich finde
auch
das...
Auch da wieder Mindset, oder?
Also ich finde, das ist eine schwere Frage, weißt du. ich habe das Gefühl, das ist schon schwer, sich vorzustellen, ah, jetzt sehe ich plötzlich nicht. Klar kommt man mit dieser Situation, aber es ist trotzdem noch ein Schritt, wo du das akzeptieren musst. Das ist das Schwerste wahrscheinlich, das psychologisch, oder?
Es ist ja alles immer im Kopf.
Ja.
Schluss und Ende.
Das ist so.
Eben, du hast es jetzt schon ein bisschen angeschnitten, durch diese 4 Jahre bist du natürlich zum Thema Behinderung auch gekommen. Eben, du hast gesagt, du bist Quereinsteigerin. Wenn man jetzt das Feld öffnet, was waren so die größten Aha-Erlebnisse im Feld von Menschen mit Behinderung? Du eben gesagt hast, du hast keine Berührung gehabt vorher. Was sind in den letzten 4 Jahren in diesem Bereich gegangen?
Du meinst bei mir persönlich, ja, oder?
Bei dir persönlich.
Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe wie keine Berührungsängste mehr in diesem Bereich. Ja. Weißt du, so, es wird ja viel darüber gesprochen, ja, man muss die Vorurteile, oder?
Noch kurz, bevor du ausführst, hattest du vorher, vor du in dieses Thema reingearbeitet hast, Berührungsängste?
Nicht, dass ich, nicht, dass ich daran so bewusst nachgedacht habe, aber ich würde sagen schon. Wo? Weil ich weniger...
Was?
Ich kann das nicht konkret sagen, aber ich habe das Gefühl, weißt du, dadurch, dass ich wie zu wenig wusste.
Ja, weil man es nicht gesehen hat oder
genau.
Als Kind nicht.
Oder weißt du, oder ich komme aus Russland und das ist die Situation mit der Barrierefreiheit, mit Zugänglichkeit und allem, ist eine ganz andere.
Ja, oder es war ja auch mal in einer Dokumentation, in den 80ern gab es offiziell gar keine Behinderung in Russland.
Ja,
das ist Fakt. Also es gab es schon, aber nicht für die Öffentlichkeit.
Mhm.
Und jetzt durch die Paralympics und so ging es dann schon, aber eben, es ist 40 Jahre her, da gab es einfach nichts, weil Behinderung einfach defizitär war und kein Leben.
Genau. Und irgendwo wirst du schon dadurch auch geprägt,
das weißt du? Das glaube ich dir sofort.
Und von dem her, das ist für mich eben die Situation, wo ich eben auch sage, eben keine Berührungsängste.
Und jetzt, was ist für dich jetzt Behinderung?
Das ist eine sehr interessante Frage.
Es wird philosophisch.
Ja, ich habe eben auch das Gefühl, es wird philosophisch. Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Teil vom Leben, wenn ich das so sagen kann.
Eine Vielfalt, eine Lebensvielfalt. Und das sage ich immer, das wünschte ich mir im Dialog mit den Menschen. Mhm. Natürlich, Aliona, habe ich, wenn ich einen Arzt frage, eine Diagnose.
Mhm.
Aber ich bin so auf die Welt gekommen.
Mhm.
Für mich ist das Normalität.
Eben.
Und ich fühle mich nicht krank oder defekt, weil ich kenne sie nicht anders. Und vor allem im Diskurs mit Menschen möchte ich das immer mehr wegbringen, dass man mich nicht mehr fragt, was hast du? Also ich weiß schon, dass es spannend ist, aber wenn die Frage kommt, was ich habe, sage ich nichts.
Aber ich habe das Gefühl, also das würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht machen. Also ich würde sagen, was ich habe, weil das ist für mich dann auch wiederum, ich quasi, ja, wieso spricht er mich darauf an? Weil ich habe das Gefühl, dass, Entschuldigung,
mach
das
nichts.
Ist meins, darf ich
ja,
das?
Ja, du darfst kurz, ich kann auch schneiden.
Aha. Es tut mir leid, ich
mache ja, du, kein Problem.
Aber ich habe meine Belegung noch im Kopf. Zurück.
Also ich hoffe nicht, dass es etwas Wichtiges war.
Was ich sagen wollte, ich würde das nicht so, vielleicht, also nur theoretisch, ja. Aber ich habe das Gefühl, ich würde das nicht so handhaben, weil wenn du sagst, nein, ich beantworte das nicht, das also zeigt dir auch...
Ich beantworte es schon.
Schon?
Ich beantworte es schon. Ich bin eben wieder der Provokateur. Ich weiß schon, dass die Diagnose oder so wollen, aber ich sage extra. Mhm. Also ich sage dann schon, wenn ich so das Gesicht sehe, aber zuerst sage ich, ich habe nichts. Ich bin für mich gesund. Mhm. Und dann siehst du, wie sie nach Fragen und sich auch überlegen. Und dann sage ich, ja, natürlich habe ich eine Spastik. Mhm. Aber wenn ich die da sitze, sage ich, hast du auch keine Ahnung. Und dann sage ich, generell bin ich für mich so gesund. Weil viele sagen dann, ich sei ein kranker Mensch. Das stimmt nicht.
Ja. Und ich habe das Gefühl, da muss man quasi wie die Person als erstes anschauen und durch die eigentlich den Individuum so wahrzunehmen, anstatt durch über die Krankheit irgendwie oder durch über eine und Behinderung oder was auch immer. Genau, weil das, ich kam jetzt auch noch so an die Gedanken Normalität. Da weißt du, da bin ich auch immer vorsichtig, das Wort normal zu sagen, weil was ist normal?
Ist subjektiv. Die das Normalität so. Von jeder Einzelnen ist sehr subjektiv.
Genau. Und ich habe eben ich habe vor ein paar Tagen noch daran gedacht, weißt du, die zwei Wörter Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und ich habe für mich eigentlich bemerkt, klar, was mit der Gleichstellung gemeint wird, aber das Wort an sich, ich bin eigentlich gar nicht für dieses Wort, weil, weißt du, gleichgestellt. Ich finde, jede Person ist ganz anders mit ihren Charaktereigenschaften. Genau. Mit ihren Gedanken, mit ihren...
Gleich gemacht.
Genau. Mehr. Aber Gleichberechtigung. Ja. Dass alle gleichberechtigt werden. Also das ist dann schon was anderes. Genau.
Darum sage ich auch, es ist... Sprache ist in diesem Game, in diesem Spiel auch, Thema Behinderung, so etwas von wichtig.
Ja.
Oder heilpädagogische Schule. Uns muss man eigentlich nicht heilen. Mhm. Weil eben, wir sind nicht krank, das ist Leben. Und dann müsste man über Leben generell diskutieren. Was ist Leben? Eigentlich ist Leben alles und wieder nichts. Also jeder macht für sich das Leben, wie es ihm gefällt. Das macht schon Pippi Langstrumpf. Ja. So, aber das ist ein spannender Ansatz.
Und weißt du, das ist auch wiederum noch interessant, das ist deine Position, du siehst es so. Und also, ich finde es super.
Ja, ich weiß schon.
Es gibt auch andere Leute, die mit einem riesen Mitleid durch das Leben gehen.
Ja, und das stimmt.
Und das ist schon was
anderes. Auch. Ja. Und wahrscheinlich bekommen sie das auch, was sie möchten. Und ich werde manchmal so darauf hingewiesen, dass es ja auch nicht für alle ist. Und darum sage ich immer, ich bei den Interviews spreche ich nicht als Aktivist, sondern ich spreche als Jan Graf. Also wenn ich in einem Radiosender bin, bin ich mir schon bewusst, dass ich auch die Rolle eines Selbstvertreters für eine Community habe. Aber da spreche ich nur Jan mit Aliona.
Genau.
Und darum nehme ich manchmal auch ein bisschen eine Einstellung ein, die man auch, die auch zum sich reiben einlässt. Also ich möchte ja auch den Dialog ein bisschen auftun und da muss man nochmal Seiten einnehmen, dass man auch gesprächsbereit ist.
Also da bin ich jetzt noch gespannt. Ich habe jetzt auch gerade daran gedacht, das wird ja schon jetzt überall geschaut, also mit UNO BRK und allem, dass es jetzt wirklich alles, ich sage so, ins Laufen kommt.
Ja.
Und was ich noch so als ein spannender Ansatz finde, was meinst du, wenn ich sage, auch Menschen mit Behinderungen dürfen diskriminiert werden?
Ich weiß, wohin du zielen möchtest. Also das sage ich ja auch immer. Und da muss ich ein bisschen ausführen. Aha. Ich bin ja ein sehr starker Befürworter für den integrativen Schulansatz. Und dann komme ich immer als Gegenargument zu hören, dass, ja, dass Mobbing und Diskriminierung ja dann eingeladen wird. Also weil Kinder ja untereinander brutal sind. Also wenn jemand in eine Regelschule gehen könnte. Und dann sage ich, ja, das passiert. Aber wir müssen als Gesellschaft das Thema Diskriminierung und Mobbing lösen. Und da kann man das Thema Behinderung nicht einfach wegschließen und sagen, sondern wir müssen alle an diesem Thema arbeiten, dass niemand gemobbt oder diskriminiert
wird. So, ja.
Und darum finde ich das schon, man kann es provokant ansehen, aber ich weiß, wo, also du möchtest, also er muss mich korrigieren. Ich mache das dann auch, wenn es um Witze geht, um das Thema Behinderung, wenn man es auskludiert. Also wenn man sagt, über das Thema Behinderung darf man keine Witze machen, dann finde ich es auch wieder diskriminierend, weil man dann sagt, euch nicht, alle anderen schon, aber euch nicht. Deine Frage war ja auch so gezielt, dass es am Leben einfach teilnimmt, auch eben mit den Schattenseiten.
Genau, genau. Und das habe ich das Gefühl, das eben gehört auch zu diesem kulturellen Wandel,
ja, was einfach also stattfindet. Wir müssen alle an gewissen Themen arbeiten, dass die Gesellschaft eben auch weniger gemobbt wird, dass sexuelle Gewalt nicht stattfindet. Aber einfach zu sagen, ja, Menschen mit Behinderung dürfen diese Erfahrung einfach nicht machen, ist auch irgendwo speziell. Weil ich sage dann das immer auch, wenn man sie nur beschützt und eben sagt, eben sexuelle Gewalt gar nicht und auch über das Thema Sexualität wird auch nicht gesprochen, das ist dann eher das Potenzial, wenn sie dann mal rauskommen, dass sie eben Opfer werden, weil sie nicht geschult und auch nicht vorbereitet werden, weil es passieren könnte.
Ja.
Da braucht man auch gewisse Skills.
Das ist so, ja.
Ja, ist noch spannend. Ja. Doch, doch. Und das Thema UNO-BRK sage ich einfach, und da mache ich mir auch wieder bei gewissen PolitikerInnen keine Freunde, wenn ich sage, wenn man die Barrierefreiheit, also die physische, aber auch die digitale, durchziehen will, 100%, dann bin ich der festen Überzeugung, wäre vieles schon gemacht, ohne zu fest ins Detail gehen zu müssen. Weil die politische Diskussion fängt für mich falsch an. Man sagt, es wird erst umgebaut, oder auch bei euch, es wird erst digitale Barrierefreiheit gemacht, wenn es gebraucht wird.
Ja.
Also, so.
Quasi, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich komme dort gar nicht durch. Aha, da sollte man was machen. Ja,
oder dann spricht man von der Verhältnismäßigkeit. Ja. Oder, und dann sage ich, ja, aber wenn es, wie wollt ihr von der Verhältnismäßigkeit sprechen, wenn es überhaupt jetzt nicht geht? Also ich kenne selten jemand, der sich das antut, außer vielleicht ich und ein paar andere crazy Menschen mit Behinderung, die einfach sagen, ich will in dieses Gebäude, egal ob es eine Treppe hat oder nicht. Und erst dann, wenn es immer wieder gebraucht wird, wird es umgebaut. Viele sagen, ich mache das gar nicht, wenn ich schon weiß, dort hat es eine Treppe, brauche ich es nicht.
Aber weißt du, ich habe das Gefühl, fällt es dann an am Austausch? Weißt du, weil...
Es fehlt an Haltung und Willen.
Ja.
Von politischen Ämtern. Weil ich sage, wenn alles umgebaut wäre, dann könnt ihr kommen und sagen, jetzt ist alles umgebaut. Jetzt ist alles möglich. Jetzt müsst ihr kommen und es auch brauchen. Jetzt könnt ihr nicht mehr mit dem Zeigefinger rausgehen und sagen, es ist ungerecht, weil es ist alles barrierefrei. Und erst dann könnt ihr sagen, jetzt müsst ihr, vorher, bevor es nicht umgebaut ist, wird es echt schwierig, uns das in die Schuhe zu schieben.
Aber ich habe das Gefühl, da spielt der Austausch trotzdem eine, also nicht trotzdem, ja, spielt einfach eine immense Rolle, weil als Politiker oder Politikerin kommst du vielleicht nicht immer selber auf die Idee, ah, ist es jetzt barrierefrei oder nicht? Oder wenn du schon dort bist, dann bist du schon ziemlich weit vorne, sage ich mal.
Weißt ja, ist jetzt eben auch spannend. Ich habe jetzt momentan bei uns im Kanton Zug, es sind im Oktober die Wahlen. Und ich habe die kantonalen Parteipräsidenten innen zum Gespräch eingeladen. Und vier von sechs sind gekommen, stand jetzt Mitte August. Und sie können mir alles immer erzählen von Wahlen und Politik und so. Und gegen Ende mache ich dann das Feld auf mit dem Thema Behindertenpolitik. Und ich merke dann schon eben, das Know-how fehlt. Aber ich sage immer, ich könnte als Präsidentinnen eine Haltung haben und die in die Partei reingeben.
Aber es braucht so eine treibende Kraft, die das tatsächlich hat und in die Leute, in die Massen bringt. Das braucht es überall. Du kannst, weißt du, du kannst eine Fachstelle für Menschen mit Behinderungen organisieren, aber wenn du keine Person hast drin, die pusht und Energie hat und sagt, so und so und so muss es gehen, da passiert nichts.
Ich sage einfach immer, der Spaß darf nicht verloren gehen. Obwohl es eine sehr strenge Arbeit ist, aber wenn ich nur immer fordere und immer mit dem Zeigefinger in die Welt rausgehe und überall immer nur motze, dann wird es schwierig. Du musst die Leute, die keine Ahnung haben, und viele Menschen in dieser Gesellschaft haben eben noch gar keine Ahnung zum Thema Behinderung, die muss man aufklären, die muss man mitnehmen
und sensibilisieren.
Erwarten.
Ja.
Weil wenn ich immer das mit dem Zeigefinger komme, dann sind dann schalten die ab.
Ja, aber das ist eigentlich bei allem so, habe ich das Gefühl, das ist bei allem so.
Es sind halt immer menschliche Themen, darum ist das Thema Behinderung halt auch ein menschliches Thema. Aber um noch den Bogen zu schließen. Du bist ja auch journalistisch tätig, ein bisschen.
Ja.
Wie ist da das Thema Behinderung im Journalismus vertreten? Und siehst du dort auch vielleicht seit die UNO BRK gekommen ein bisschen einen Wandel in der Besprechung der Themen?
Also ich muss da leider sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es noch gar nicht so in den Köpfen ist. Das ist meine Wahrnehmung.
Ja, also wir sprechen auch da, auch für die Zuschauerinnen, wir sprechen da immer nur subjektiv.
Ja.
Also wir sprechen nicht für eine Gruppe.
Ja, schon, aber das weißt du, wenn ich jetzt die Geschichten erzählen könnte, der Kollege von mir hat das und das, einen Artikel geschrieben über das und das, würde ich erzählen oder irgendwie einen Bericht gemacht. Aber wenn ich jetzt so überlege und schnell das sagen muss, kann ich wie das gar nicht sagen, dass in der letzten Zeit tatsächlich etwas zum Thema Barrierefreiheit gemacht wurde.
Ja, oder zum generellen Thema Behinderung.
Ja. Also das genialste Projekt ist natürlich Journalisten ohne Barrieren. Das
bin ich auch ein bisschen vertreten. Also jetzt nicht als Reporter, sondern mehr so im Hintergrund, weil ich mein Business ja auch schon aufgezogen habe und vielleicht den jungen Menschen ein bisschen unter die Arme greifen könnte.
Also da habe ich mal auch gedacht, oh, das wäre doch spannend, bin über die Seite gestöbert, habe gedacht, das wäre doch spannend, würde auch mitmachen, bis ich dann verstanden habe, im Moment, das ist ja irgendwie, da machen doch nur die Menschen mit einer Behinderung mit, oder?
Von dem her. Vielleicht, ich schau mal, vielleicht als Coach oder als Coaching.
Also das finde ich extrem spannend, weil Ich habe das Gefühl, das sind eben diese Berührungsängste, sie sind noch da. Also das eine, das Thema an sich irgendwie anzusprechen, ah, Moment, das ist wie, ich habe das Gefühl, in den Köpfen ist es das noch ein Nischenthema, obschon das ist ja gar nicht ein Nischenthema. Nein, ist, weißt du? Ist,
also eben, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn man sagt, ja, das Thema Behinderung ist so, ja, Randgruppe. In der Schweiz hat es 1,8 Millionen Menschen mit einer
so ein
sichtbaren oder unsichtbaren genau. Behinderung. Das ist fast ein Fünftel der Bevölkerung.
Genau. Und das andere, wenn wir auch noch weitergehen mit der einfachen Sprache, ja, mit all dem, weißt du, es gibt so vieles, was man machen könnte und was man wirklich durch die Medien auch näher zu den Menschen bringen könnte. Aber ich habe das Gefühl, dass es noch nicht so, dass es zu wenig newshaltig so irgendwie oder zu wenig, keine Ahnung, wie ich das beschreiben kann.
Eben, weißt du? Es kommt was, weil es immer mehr Menschen mit Behinderung hat, die sich sichtbar machen, die sagen, hey, sprecht mit uns, ja, wieder nur über uns.
Genau.
Aber um wieder ein bisschen mehr zu dir zu kommen, was hat dich dann gereizt für den Journalismus? Was macht für dich einen guten Journalismus aus?
Ich mag die Geschichten von Menschen hören und diese dann auch wieder geben.
Okay.
Das ist das, was mich fasziniert. Ich habe das Gefühl, eben, weißt du, noch zurück zu dieser Gleichberechtigung und, ja, die Gleichstellung, die Menschen sind so unterschiedlich.
Ja.
Und am liebsten würde ich Dokumentarfilme drehen eigentlich, weil bei jedem Beitrag will ich, ja, in den News hast du ja eine bestimmte Zeit, weißt du, wo du den Beitrag, ja, machen kannst. Und
habe ich auch würde, gesehen beim Fernsehen.
Genau, und ich würde immer einfach längere Dokumentarfilme machen.
24 Stunden?
Nein, das schon nicht.
Weil, ja, weil schon die.
So kurz, knackig so, aber trotzdem nicht in 2-3 Minuten, ja, etwas zu erzählen, weißt du, weil ich habe das Gefühl, es gibt so vieles, was man zeigen kann. Und eben, das hat auch mit der Sensibilisierung zu tun. Ich habe jetzt bei MyPaar, machen wir solche Videoreihen,
ja,
Aussicht. Und das so in einem unregelmäßigen Zeitabschnitt werden sie ausgestrahlt, einfach auf YouTube publiziert dann. Aber,
wird alles verlinkt.
Eben. Aber nein, aber weißt du, dort versuche ich eben auch die Menschen und ihre Geschichten zu zeigen. Weißt du, eine Frau, die mit ihrem iPhone so schnell alles machen kann und mit dem Smartphone so gut umgeht, dass ich das gar nicht kann. Weißt du, ob schon ich sehe und sie nicht. Das finde ich so faszinierend. Und wenn du das den Leuten zeigen kannst, durch Videobeiträge, durch irgendwelche Podcasts oder so, also ich finde, das hat so einen Riesenwert, weil dann öffnet man sich. Dann lässt man die Geschichten auch irgendwie zu sich, ja, zu kommen und da versteht man auch viel mehr.
Entsteht Wärme, oder? Und aus, ja, Wärme hat man ja auch schon in der Biologie, entsteht ja immer was Neues.
Ja.
Doch, doch. Ja, eben, Aliona, ich wäre mit meinem Setting durch, aber da ich ja weiss, dass du gerne Geschichten fragst und erfragst, ist das jetzt eben der Zeitpunkt, in dem du noch ein, zwei, vielleicht drei Fragen mir stellen könntest, feuerfrei.
Also ich würde einfach fragen, wie dein Alltag aussieht.
Momentan ziemlich ruhig, das bekannte Sommerloch.
Mhm.
Aber eben, jetzt bin ich viel am Vorproduzieren, also habe etwa, wenn alle GästInnen kommen, mhm, bis September, habe ich bis nächstes Jahr genug Material,
mhm,
um wöchentlich Interviews zu bringen.
Mhm.
So, und da bin ich immer wieder am Vorbereiten, mich einlesen, Nachbearbeitung, schneiden. Ich mache immer so einen Teaser für YouTube, aber dann möglichst ungeschnitten dann der Podcast und so. Mhm. Aber so Aufträge per se, ich bin im September dann wieder gebucht von der Play Bern. Vielleicht, mhm, hast du von diesen auch schon gehört, das ist so ein Spielefestival, wo ich wieder eine Moderation übernehmen darf. Mhm. Dann bin ich noch an einer Hochschule, wo ich als Experte eingeladen bin. Also so nach dem August ist das dann schon wieder der Drive. Aber mein Alltag ist ziemlich unterschiedlich, weil ich würde mich so als Selbstständiger bezeichnen. Also ich muss mir selber...
Die Arbeit suchen.
Ja, und wenn ich nichts machen will, passiert auch nichts. Und mir immer eine Struktur zu geben, eben wenn ich Termine habe, dann kann ich mich gut selber beschäftigen. Mhm. Aber wenn ich wochenweise eigentlich keine Termine habe, dann mir selber eine Tagesstruktur zu geben, das ist dann ein bisschen schwierig für mich, weil ich bin eher jemand, der gar nichts macht oder nur macht. Ich habe nicht so
eine
Regelung, habe ich keine.
Aber das, erzähl mal, wie ist das? Also du trittst eigentlich überall ziemlich selbstsicher auf und so, wenn ich sage, ah ja, weißt du, irgendwie, das finde ich noch spannend, du sagst, ah ja, sicher, finde ich auch, sag nicht so. Und wie ist das? Hast du auch Momente, wo du denkst, hey, kann ich etwas verändern in diesem Bereich? Geht hier wirklich etwas vorwärts? Hast du das?
Also wie soll ich das sagen? Wenn ich eine Erwartung habe, dann geht es meistens nicht. Wenn ich einfach drauf losgehe und ohne Erwartungen, das habe ich auch aufgehört, ich habe keine Erwartungen an meine Gespräche. Ich lade dich einfach ein, weil ich die Sache und dich spannend finde, für mich. Aber ich erwarte keine Klickzahlen oder habe einen Parameter, den ich sage, dieses Interview mit Aliona muss das und das erreichen, dass es ein gutes Interview ist. Die Interviews sind in erster Linie für mich. Und seit ich diesen Druck wegnehme, etwas zu erreichen müssen und vor allem zu wollen, seit ich diesen Druck rausnehme, geht es. Also dann erreiche ich viel mehr, wieder wenn ich möchte. Verstehst du, was ich meine?
Sicher, sicher. Also da kommen wir auf das Thema Erwartungen. Das eigentlich in den Ferien ist es schlecht, an den Festen ist es schlecht.
Erwartungen können nur nicht erfüllt werden.
Ja. Also da bin ich der gleichen Meinung. Einfach loslegen und machen und schauen, nicht, wie es weiterkommt.
Was ich immer wieder merke, ist weniger studieren. Vor allem im Prozess. Einfach gehen. Und das ist schon manchmal die größte Veränderung. Es zu machen ist die größte Veränderung. Diskutieren, philosophieren bringt manchmal nichts, wenn man nicht losgeht.
Da wären wir wieder bei Politikern.
Ja, also die Politikerinnen beim Gespräch zu den Wahlen sind schon manchmal ein bisschen arm um mich. Dann habe ich wieder mein charmantes Lächeln, wenn die irgendwie mit ihren Floskeln kommen. Aber ich muss sagen, bis jetzt, Mitte August, sind von 4 3 schon hier gewesen. Es waren trotzdem gute Gespräche. Und wir haben Brücken zueinander gebaut. Sie durften und mussten vielleicht auch ein bisschen mir zuhören. Ob das nachher fruchtbar ist, weiß ich nicht. Aber sie haben sich Zeit genommen. Aber auch da, ich habe keine Erwartungen an gewisse Personen, weil eben da, du kannst nur enttäuscht werden, wenn du Erwartungen hast. Das ist wie an die Liebe. Wenn du zu viele Erwartungen hast an eine Partnerin, dann wird es schwierig.
Nein, bei mir ist es eher so, Erwartungen eher mit irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich, ja, zum Beispiel bei der Hochzeit, da musste ich sagen, ich schalte meinen Kopf aus, es gibt keine Erwartungen, es kommt einfach, wie es kommt.
An deiner?
Genau, weil das wäre dann wahrscheinlich das größte, der größte Fehler, wenn ich sagen würde, ich will das so, so und so haben. Klar, gab es einen Plan. Also einen Plan zu haben, finde ich richtig, ist gut.
Natürlich, weil Leitplanken braucht man im Leben.
Genau, genau. Aber dann irgendwie trotzdem zu sagen, hey, wenn es was anderes kommt, dann ist es so, dann muss es so sein.
Hauptsache, er sagt ja oder sie.
Ja, das hoffentlich.
Das ist das Wichtigste, oder?
Ja, also in dem...
Ja, wenn man die Erwartungen hat an eine schöne Hochzeit, dann kommt sicher das Wetter und macht einen Strich durch die Rechnung.
Eben, weil beim Wetter können wir nicht, nicht etwas beeinflussen. Ja.
Stell dir vor, jeder könnte noch das Wetter so beeinflussen, wie er haben will. Mhm. Das wäre Chaos.
Also ich denke, da über jede Person wäre einfach irgendein Wölkchen oder ja, eine Sonne oder so, weil da wären wir auch nicht bei einem zusammen, bei einer gemeinsamen Lösung.
Doch, doch. Aliona, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang sprechen.
Das
war mir
auch
eine Ehre und danke vielmals.
Danke auch, vom Herzen.
Bis ein andermal. Ich glaube nicht, dass wir uns nur einmal gesehen habe.
Das denke ich nicht.